Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Herzlich willkommen. Es gibt Themen, die lassen sich nebenbei herrlich besprechen, und dann gibt es Themen, die brauchen einfach einen größeren Rahmen, und den möchten wir heute geben. Bei mir ist unsere Nationalratsabgeordnete Ines Holzegger, Sprecherin für Digitales und Netzpolitik. Ines, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Unser Überthema heute ist Mental Health und wie wir die psychische Gesundheit in dieser digitalen Zeit am besten pflegen können. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du dir deine eigene Bildschirmzeit anschaust, bist du Team vorbildlich oder Team bitte nicht in der Öffentlichkeit?
Team bitte nicht in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich sehr viel unterwegs bin und dann auch viele E-Mails und andere Dinge am Handy beantworte und bearbeite. Aber ja, die ist schon relativ
unangenehm,
hoch.
Das ist unangenehm hoch. Das kann ich gut nachempfinden. Wenn du auf deinen Alltag schaust, sowohl privat als auch als Abgeordnete, an welchen Momenten merkst du am stärksten, dass KI, aber auch Social Media, die Politik und unser Leben schon spürbar verändert haben?
Ich glaube, man merkt es speziell, wenn man auf Social Media schaut, wie über Politik gesprochen wird, wie von der Politik aus dann auch gesprochen wird. Das hat sich in den letzten Jahren so schnell verändert wie davor, glaube ich, noch nicht. Und einerseits wird es wahrscheinlich auch sein, weil die Sprache sich grundsätzlich verändert hat, aber natürlich auch alles muss schneller gehen, sonst wird es nicht nach oben gewotet und alles muss spektakulärer sein, reißerischer. Und als Abgeordnete merkt man das durchaus im Plenum während der Nationalratssitzungen, dass da speziell Kollegen, muss ich sagen, von der eher rechteren Seite dann eher auf irgendwelche reißerischen Schlagzeilen oder Sätze aus sind, als wirklich den Diskurs zu pflegen, was eigentlich im Nationalrat durchaus so sein sollte, dass man miteinander spricht und Themen durchaus sachlich auch bearbeitet.
Wir reden da ja aber auch nicht nur über die Technik an sich, so ein Handy in der Hand oder ein Tablet, you name it, sondern auch darüber, was das alles mit unserem Kopf macht. Und da sind wir schnell bei der Frage, wie gescheit ist es denn, mit seinen Sorgen zu einer KI zu gehen?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist es durchaus verständlich, dass man mit diesen Sorgen auch zu einer KI geht. Vergleichbar ist es mit, wenn ich irgendwelche Symptome habe, wenn ich mich krank fühle, gebe ich das auch einmal auf Google oder einem anderen Search Engine ein, weiß aber, dass ich durchaus einen Arzt oder eine Ärztin nachher konsultieren sollte, weil unter den Top 10 wird sicher irgendwas Tödliches dabei sein. Und da hat man gelernt, mit dieser Technik umzugehen und einmal eine erste Einschätzung zu bekommen. Und ich glaube, dass das aktuell bei KI noch nicht der Fall ist. Also ich gehe auf ChatGPT zum Beispiel und schreibe mal was. Und das wird dann unreflektiert zurückkommen, hat natürlich auch ganz andere Implikationen, weil dann nicht immer die sichersten Daten dahinter sind. Mhm. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit wie bei anderen gesundheitlichen Beschwerden, dass wir dann wirklich auch zu den Fachleuten gehen. Und das ist absolut wichtig. Also ich kann mich nicht auf KI nur verlassen, dass die mir da das Richtige sagt. Ich muss den Leuten, die das studiert haben, die jahrelang damit arbeiten, definitiv mehr vertrauen.
Mhm. Aber der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung, dass man so seine Sorgen ChatGPT anvertraut. Würdest du sagen, das ist jetzt mittlerweile so ein digitaler Kummerkasten?
Ein bisschen schon. Ich glaube, dass wir, obwohl wir so vernetzt sind heutzutage in der Welt mit Social Media eben, dass wir trotzdem mehr und mehr vereinsamen, weil wir uns dann in unsere eigene Bubble zurückziehen. Und da verstehe ich, dass das Nächste, wo man hingeht, halt dann die KI ist, weil es ist sehr niederschwellig.
Das stimmt.
Und da muss man, beziehungsweise von staatlicher Seite, muss man sich das auch anschauen, wie kann man die Angebote, die es physisch gibt, noch niederschwelliger machen. Vielleicht ist es eine App, eine künstliche Intelligenz unterstützte Plattform, wo aber dann die richtigen Daten dahinter sind und wo keine Diagnose gefällt wird, weil das ist ja das Fatale, sondern wirklich zu den Personen und zu den Fachleuten hin verwiesen wird. Weil ansonsten, glaube ich, haben wir schon ein Problem, weil jeder diagnostiziert sich dann selbst die schlimmsten Dinge und das ist natürlich auch für die mentale Gesundheit dann wieder schlechter. Da muss man staatlich natürlich auch drauf schauen, dass das kein Wildwuchs ist.
Was heißt denn das dann politisch für dich? Brauchen wir da klare Grenzen, wie sehr KI in Richtung Beratung oder Therapie gehen darf? Oder sagst du, entscheidend ist ja, dass Menschen gut informiert sind und wissen, okay, gut, das ist jetzt, sagen wir mal, eine Auffangform und da geben die Menschen schon viel Preis und die KI lernt. Aber letzten Endes, ja, es ist dann doch der Arzt oder die Psychologin, der Therapeut, wie auch immer.
Ich glaube, das haben wir jetzt auch gesehen bei diversen Leaks, was da alles dann rauskommt, was den verschiedenen künstlichen Intelligenzen da mitgegeben wurde. Das ist nicht nichts. Und speziell, wenn es um hochsensible Daten wie die Gesundheitsdaten oder hochpersönliche Gedanken geht, müssen wir extrem aufpassen. Dafür gibt es auch auf EU-Ebene eben den AI Act. Der,
über den reden wir auf jeden Fall noch.
Genau, der sich das ja auch anschaut. Und ich glaube, das muss man gesamtgesellschaftlich anpacken, nämlich nicht nur bei Kindern, wo es natürlich noch viel relevanter ist, weil die mit diesen Tools natürlich aufwachsen, aber auch bei der älteren Bevölkerung.
Auf jeden Fall. Wollte ich gerade fragen, du sprichst bestimmt mit Kindern und Jugendlichen auch im Rahmen von Terminen, die du so hast, aber auch mit LehrerInnen. Wie würdest du sagen, was behaupten die oder was sagen sie, betrifft sie im Allgemeinen, wenn es um ihre Kinder, Schüler, Jugendlichen geht?
Das Thema ist natürlich da. Digitalisierung, die Apps, Handys, die sind da, aber Social Media ist ein Riesenfaktor, der immer wieder aufkommt. Also was da teilweise an Inhalten auch geteilt wird, durch den Algorithmus verstärkt, das ist schon auch bedenklich. Und als Europa generell muss man sagen, das hat man nicht im Griff aktuell. Da werden von verschiedenster Seite, von den Big Tech-Unternehmen aus den USA, aber auch aus China, einfach weil sich's besser klickt, manche Inhalte weiter und weiter verbreitet, die eigentlich unter den Digital Services Act auf europäischer Ebene nicht legal wären. Und da wird noch viel zu wenig gemacht, was die Moderation angeht, was das Melden angeht. Das darf nicht ewig lang dauern, bis ein illegaler Inhalt dann vielleicht noch vervielfältigt ist und sich über andere Kanäle weiter verbreitet. Da sind die Plattformen, die viel Geld damit machen, durchaus in der Pflicht.
Ich möchte mit dir über diesen AI-Act sprechen, den du schon angesprochen hast. Kannst du kurz erklären, was das genau ist und ab wann der in der EU oder EU-weit gilt?
Ja, also der AI-Act wurde auf europäischer Ebene 2024 verabschiedet. Und da geht es eigentlich darum, dass man sich anschaut, was soll KI auf gar keinen Fall dürfen und wo sollte KI irgendwie reguliert werden und was ist unbedenklich. Hat auch verschiedenste Abrisskanten, also KI sehe ich persönlich schon mehr als Chance, als Innovation, wird auch mittlerweile von offizieller Seite immer wieder in Frage gestellt, ob diese risikobasierte Herangehensweise wirklich sinnvoll ist. Was aber wichtig ist und was in diesem AI-Act auch steht, KI darf nicht, so wie in China zum Beispiel, verwendet werden, um das Social Credit Systems von staatlicher Seite zu befeuern. Das ist was, was wir in Europa nicht akzeptieren dürfen.
Kannst du da kurz näher drauf eingehen? Was ist das?
Das ist Beispiel, ich stehe vor einer roten Ampel, es kommt nichts, ich gehe drüber. Darf ich natürlich nicht. In China werden dann offiziell die Bilder alle verwertet, alles wird zusammengeführt, Gesichtserkennung und ich habe schon einen niedrigeren Score. Wenn ich dann einen zu niedrigen staatlichen Credit Score habe, dann darf ich zum Beispiel keine Zugtickets mehr kaufen, komme nicht mehr raus und darf andere Dinge auch nicht mehr machen. Und das ist eine Datenvernetzung und eine eben durch künstliche Intelligenz befeuerte staatliche Überwachung, die wir grundsätzlich ablehnen müssen.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall. So wie sich das anhört, furchtbar.
Und dann, also das ist auf jeden Fall verboten unter dem AI Act. Und dann gibt es noch die Hochrisiko-Anwendungen. Da fallen zum Beispiel eben auch diese diagnostischen Tools rein, weil die halt auch einen Einfluss auf das Leben von Menschen haben. Und da muss dann immer entweder eine vorherige Untersuchung stattfinden, passt da alles auch mit den Daten, die diesen Algorithmus dann befeuern und im Zweifelsfall auch eine Person dahinter stehen und checken, dass da alles
passt.
Also
quasi medizinische KIs.
Wäre zum Beispiel auch einer der Fälle. Wobei natürlich nicht jede medizinische KI eine diagnostische KI sein muss. Also da, glaube ich, haben wir auch noch Potenzial für Innovation, wenn es nur darum geht, Dinge mal vorzuordnen und zu schauen, was habe ich da für Daten. Also ich finde es großartig, was KI auch schon alles kann. Also speziell in der Diagnostik, wenn es darum geht, verschiedenste Erkrankungen schon vorher zu sehen, nur wie ich halt gehe. Das merkt noch kein Arzt, das merkt man so selbst auch noch nicht, aber durch den bisschen geänderten Gang kann man da schon viel mitnehmen. Und ich glaube, da kann man auch im Bereich Management von verschiedensten Stresssituationen durchaus was machen, was nicht im kritischen Bereich liegt.
Wir kommen gleich zur nächsten Begriffserklärung.
Ja.
EdTech-Tools, also digitale Unterrichtshelfer, widersprich mir, wenn ich da jetzt sehr runtergebrochen habe, was das sein soll. Ganz konkret gefragt, wie kann Österreich dann sicherstellen, dass EdTech-Tools, die wir einkaufen, nicht heimlich Gefühle scannen oder eben diese Aufmerksamkeitsscores schreiben und das Schulen wissen, das hier ist erlaubt, das hier ist tabu?
Ich glaube, da braucht es Unterstützung auch von Bundesseite, um die Schulen da, denen wirklich auch Rechtssicherheit zu geben, was kann verwendet werden, was nicht. Wie gesagt, die gesetzliche Grundlage gäbe es, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist, da von Bundesseite zu sagen, es gibt diese Apps, die beim Lernen auch helfen können, die vielleicht eben, wie schon gesagt, so ein bisschen Stressmanagement auch beibringen können, was ja durchaus sinnvoll sein kann. Da muss sich aber nicht jede Lehrkraft, jede Lehrerin, jeder Lehrer da perfekt auskennen, sondern da kann es durchaus Sinn machen, das zentral vorzugeben und zu sagen, das sind unbedenkliche und kann man durchaus empfehlen. Weil woher sollen die Eltern das auch zum Beispiel wissen? Also es gibt Millionen Apps und ich würde mir selbst nicht zutrauen, bei jeder App einwandfrei sagen zu können, da ist nichts dahinter. Mhm. Da gibt es Expertinnen und Experten, die das durchaus analysieren können.
Ja, im Unterricht reden wir über diese KI-Tools. In der Pause und am Abend läuft dann aber TikTok, Insta und Co. Da ist jetzt natürlich die Frage von Verboten. Das wird immer mal wieder diskutiert. Was hältst du generell von Verboten oder braucht es da vielleicht eher sowas wie Gebote nur unter diesen Voraussetzungen? Was ist da deine Haltung?
Ich sehe den Need, dass gewisse Altersgruppen nicht auf Social Media sind. Aber ich glaube, ein Verbot alleine macht die Situation nicht besser. Da braucht es unbedingt bessere Medienkompetenz, dass ich auch damit umgehen kann, weil zu glauben, dass ich jetzt, egal welche Altersgrenze man nennt, sei es 14, 15, 16, 17, zu glauben, dass ich dann mit 18 auf einmal mit den vielen tausend Eindrücken, die ich da auf einmal auf Social Media bekomme, umgehen kann, ist illusorisch. Und da muss auf der einen Seite bei der Bildung angesetzt werden, aber nicht nur bei den Kindern, sondern eben auch bei den Eltern und so ein bisschen die Awareness zu schaffen. Es ist nicht normal, wenn das Kind 4, 5, 6 Stunden nach der Schule dann am Handy hängt. Das ist auch die Verantwortung der Eltern, da einzuschreiten und zu sagen, hey, es gibt gewisse Zeiten und dann war es das. weil das natürlich auch einen Einfluss auf die mentale Gesundheit hat, wie viel ich da auf Social Media und auf anderen Plattformen bin.
Wien hatte ja schon enorm umgeschneit bei diesem Thema, weil hier schon sehr früh klar war, ja gut, eine gebrochene Seele, das sagen wir immer gerne, ist gleichwertig wie ein gebrochenes Bein, braucht dieselbe Aufmerksamkeit in der Heilung. Wenn wir uns jetzt die letzten Untersuchungen aus 2021 anschauen, mit psychischen Belastungen wie Pandemie, Kriege, soziale Unsicherheiten, die es da so gegeben hat, da schrien die Alarmglocken und da waren 62% der Mädchen und 38% der Burschen mittlere, haben Anzeichen gezeigt für mittlere bis starke depressive Symptomatiken. Was hat denn Wien bereits unternommen, wie gesagt, ein Vorreiter auf dem Gebiet österreichweit, um dem entgegenzusteuern?
Ist extrem wichtig, weil wie du richtig sagst, eine gebrochene Seele ist genauso wichtig, dass man sich anschaut wie ein gebrochenes Bein. Und in Wien hat man sich da unter anderem mit den Mental Health Days auch darauf fokussiert und einen Schwerpunkt gesetzt. Aber natürlich auch in den Schulen, wo man die Kinder direkt erreichen kann, da hat man die Personen aufgestockt, die sich damit auch auskennen, die da direkt mit den Kindern in Kontakt treten können, die sogenannten School Nurses zum Beispiel. Ich glaube, da ist sehr viel in den letzten Jahren passiert, aber in Wien hat man darauf reagiert und finde ich extrem wichtig. Ist es genug? Ich glaube, leider noch nicht, einfach weil da so viele Krisen auch immer und immer wieder passieren. Aber es ist ein extrem wichtiger erster Schritt.
Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird auch die digitale Jugendarbeit sein und Online-Streetwork. Klingt faszinierend, aber da sind die Jugendlichen nun mal heutzutage. Wenn du dir das jetzt idealerweise vorstellst, wo ist für dich klar, dass es Menschen aus Fleisch und Blut braucht und wo reicht vielleicht ein Bot?
In der Arbeit mit Jugendlichen braucht es immer eine gewisse menschliche Komponente. Aber, und diese digitale Streetwork sind ja auch Personen tatsächlich, die sich in Kommentarspalten von diversen Videos auch herumtreiben, schauen, wo gibt es da auch extreme Videos, die vielleicht Jugendliche ansprechen, die sich gerade in einer schwierigen Situation befinden. Und dann mit den Jugendlichen auch direkt in Kontakt treten und sagen, hey, dort gibt es die und die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen oder möchtest du drüber reden, um einfach die Jugendlichen davon abzuhalten, noch mehr in dieses Rabbit Hole reinzufallen. Und ich glaube, darauf muss der Fokus grundsätzlich liegen. Nicht erst, wenn Extremismus oder andere Dinge passieren, sondern schon davor, weil wenn man es erst danach die ganze Energie reinsteckt, dann sagt man eigentlich, die Kinder sind verloren, die Jugendlichen sind verloren. In Wien, aber auch auf Bundesebene wird da jetzt nach und nach der richtige Weg eingeschlagen, nämlich dass alle Kinder da online, aber auch offline bestmöglich abgeholt werden.
Warum glaubst du denn, ist ausgerechnet die Schule so ein wichtiger Ort für Mental Health?
In der Schule, da hat man man hat die Schulpflicht, damit, also hat man gut die Möglichkeit, möglichst viele Kinder und Jugendliche auch anzusprechen. Und ich glaube, ansprechen ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich wo, wenn nicht in der Schule, lernt man über diese Dinge auch zu sprechen. Der erste Schritt ist, dass man einmal die Dinge benennen kann, auch als Kind. Vielleicht geht es mir einfach nicht gut. Ich merke, mir geht es nicht gut, aber ich verstehe nicht ganz, was los ist, weil rein vom Äußeren, physisch bin ich ja gesund. Und wenn ich aber merke, es ist kein Problem, über gewisse Dinge zu sprechen, ich habe Lehrpersonen oder andere, School Nurses zum Beispiel, mit denen ich drüber sprechen kann, dann fällt das Tabu und ich erreiche gleich viel mehr Kinder. Und das muss auch der richtige Weg sein.
Dass das zur Normalität wird, dass man sich mit diesen Menschen austauscht.
Genau.
Wenn du jetzt alles zusammen denkst, KI, Social Media, die Schulangebote, die Nurses, die multiprofessionellen Teams, Krisendienste in Wien, die es ja auch mannigfaltig gibt, Gott sei Dank. Wie könnte denn so ein gutes Zusammenspiel aussehen, damit junge Menschen zwar diese digitale Hilfe vielleicht niederschwellig nutzen können, aber im Notfall natürlich immer bei echter professioneller Unterstützung landen?
Ein guter Weg ist, die Niederschwelligkeit der KI-Tools zu nutzen, nämlich eine einfach verständliche Plattform zu haben. Es gibt ja auch schon gute Beispiele, also Rad auf Draht, aber da halt dann mit KI unterstützt und
muss man nicht reden, ne?
Ich weiß nicht, ob so viele noch telefonieren. Ich selber telefoniere kaum. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei noch Jüngeren noch mehr der Fall ist, dass da einfach lieber geschrieben wird. Dann aber relativ schnell auch, wenn sich herauskristallisiert, da ist wirklich was, was sich jemand professioneller anschauen sollte, dann die niederschwelligen Beratungsmöglichkeiten auch hervorzustreichen und auch in die Erwachsenenberatung zu gehen, da zu sagen, das ist kein Problem, wenn das Kind da sich Hilfe holt oder Hilfe bekommt, das ist gut, weil damit nichts Schlimmeres passiert und dieses Tabu auch bei den Eltern dann ein bisschen wegzunehmen.
Abschließend, stell dir eine 14-Jährige im Jahr 2030 vor, ist jetzt nicht so weit weg. Was wünschst du dir, dass für sie im Umgang mit KI und Social Media selbstverständlich ist und was sollte sie dank der Entscheidungen, die wir heute dafür schon treffen, nicht mehr erleben müssen?
Ich würde hoffen, dass sie nicht mehr erleben muss, wie verschiedenste Videos über Gräueltaten, Videos mit Hass und anderen Grauslichkeiten online sind, dass die Plattformen da Verantwortung übernehmen, die Plattformen wieder zu einem verbindenden Element werden und nicht trennenden. Was ich mir wünschen würde, was normal ist, ist eben, dass der Content, der dort konsumiert wird, dass der positiver ist, dass das aber nicht der einzige Lebensinhalt ist. Dass man weiß als 14-Jähriger, 14-Jähriger, dass das ein Tool ist, ein Werkzeug, das ich habe, also Social Media, andere KI-Dinge, aber dass das Leben draußen durchaus auch sehr schön ist und man da auch draußen ganz viel Spaß haben kann und nicht nur digital stattfinden muss. Und das sage ich als Digitalisierungssprecherin.
Dann wünsche ich mir, dass du all diese Sachen, die du dir jetzt gerade angesprochen hast, umsetzen kannst und wir weiter diesen vorbildlichen Weg gehen können.
Ich mir auch.